Deutschlandfunk.
Ihr hört den Deutschlandfunk-Hörspiel-Podcast. Ich bin Massimo Majo, hallo. Wenn ein Sicherheitsdienst euch bespitzeln würde, was würden die über euch rausfinden? Was würde in eurer Akte drinstehen? Die Künstlergruppe Rimini-Protokoll hat sich Stasi-Akten angeschaut, und zwar zusammen mit Menschen, die von der Stasi bespitzelt worden sind und jetzt ihre Akten einsehen können. Was steht da drin? Was macht das mit einem, mit diesem fremden, misstrauischen Blick auf das eigene Leben zu schauen? Und was sagen ehemalige Stasi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu? Das Hörspiel versammelt sehr unterschiedliche Stimmen und Perspektiven. Wir hören ehemalige Mitglieder der Stasi, wir hören überzeugte Oppositionelle. Und es geht gar nicht so sehr um die Frage nach Täter und Opfer, sondern vielmehr um die endlose Vielschichtigkeit jeder einzelnen Biografie. Immer erzählt im Dialog mit Akten, die nie zur Veröffentlichung bestimmt waren.
Ich habe sie erst einmal gelesen und war so von meinen Schuldgefühlen erfüllt, dass ich gar nicht aufnehmen konnte, was da drin stand. Dann habe ich sie unter mein Bett gelegt und da lagen sie ungefähr 3 Jahre lang. Und immer wieder wollte ich mich mit ihnen beschäftigen, aber es gelang mir nicht. Die Akten wuchsen zu einem Horror. Sie wurden immer größer in meiner Vorstellung.
50 Aktenkilometer. Hörspiel von Rimini-Protokoll.
Naja, und dann hat ein damals guter Freund zu mir gesagt, du redest schon so lange darüber, aber du machst es nicht. Ich glaub's dir nicht. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Und das war der Tritt in den Hintern, den ich gebraucht hatte, um die Akten wieder vorzuholen. Ja, und sie jetzt mit etwas größerem Abstand zu lesen.
Aktenkilometer 1. Genin Salomea.
Schade war, dass so viele Namen geschwärzt waren. Es gab eine, zwei oder drei IMs, deren Klarnamen ich gern gewusst hätte. Aber weil ich selber IM war, ist mir dieses verwehrt worden. Naja, okay. Also ich wäre auch nicht zu denen hingegangen, um bei denen Steine zu werfen. Aber ich hätte es trotzdem ganz gern gewusst, denn man möchte ja wissen, woran man bei Menschen ist. Ich zitiere jetzt mal aus meinen Akten. Die Dinger sind chronologisch geordnet und es handelt sich jetzt um 1954, sowas wie im Juni, Juli. Ich wurde ja, als ich 1954 immer wieder über die Grenze kam, in Ost und West beobachtet, von der Stasi, aber auch vom Verfassungsschutz. An einem Tag habe ich durch die Stasi-Akten gesehen, dass ich von 5 Männern, 3 von der Stasi und 2 vom Verfassungsschutz, die haben ihre Kollegen sozusagen erkannt und das im Bericht wiedergegeben. Ich wurde von 5 Männern beobachtet, wie ich die Straße lang ging. Ich suchte damals Arbeit bei Osram zum Beispiel. Und einer dieser Männer, Stasi-Männer, hat in Beobachtungsbericht vom 11. November 1954 geschrieben, eine Personenbeschreibung. Figur sehr dick, untersetzt, auffallend starke Beine. Dunkelblond, leicht gewellt, kamelhaarfarbiger Mantel mit Rundgurt, schwarzer Rock und blauer Pullover. Und jetzt kommt etwas, der Mann hat nie mit mir geredet, wo ich mich frage, was steckt eigentlich dahinter? Die nannten mich Stampfer, was ich irgendwie begreife, weil ich war sehr deprimiert, weil die DDR mich ja nicht reinließ. Ich fühlte mich ja abgelehnt wie von einem Liebhaber. Und ich stampfte so ziemlich depressiv durch die Gegend. Also hier steht, Stampfer hat einen ausgeprägten Sexus, einen leidenschaftlichen Mund und ist Männern gegenüber nicht abgeneigt. Stampfer macht den Eindruck eines leichten Mädchens. Die fanden es auch verdächtig, dass ich in die DDR wollte. Ich bin ja erst 63 reingekommen. Und am 15. Juli 58 schrieb der Hauptmann Prosetzky: Wir bringen zur Kenntnis, dass wir mit oben genannter im Sommer 54 Kontakt hatten. Diese Verbindung wurde von uns abgebrochen, da sie für die von uns vorgesehenen Aufgaben ungeeignet war und uns keineswegs zuverlässig erschien. Sie zeigte bei allen Gelegenheiten ein auffällig starkes Bestreben, in die DDR übersiedeln zu wollen, hatte eine Reihe undurchsichtiger Verbindungen, was bei uns die Vermutung aufkommen ließ, dass sie aus bestimmten uns unbekannten Gründen unbedingt in die DDR wollte. Sie versuchte uns hierbei zu benutzen. Das fand ich ja, konnte ich auch nur lachen. Und aus diesen Tatsachen heraus empfehlen wir, ihren Antrag auf Übersiedlung in die DDR nicht stattzugeben. Mit anderen Worten, den Grund, den ich Ihnen die ganze Zeit gesagt habe, dass ich mithelfen wollte, ein sozialistisches Deutschland aufzubauen, haben sie mir nicht geglaubt. Denn sie glaubten ja ihre eigene Propaganda offensichtlich nicht. Und sie konnten sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass ich es ihnen geglaubt habe.
Aktenkilometer 5.
Ich war 1944 in den kommunistischen Jugendverband eingetreten. In Australien, als der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende ging. Als der Kalte Krieg anfing, war ich fest überzeugt, dass die vielen Sachen, die über die Sowjetunion und den sozialistischen Ländern in der Presse erschienen, alles Lügen waren, alles Verleumdungen waren. Denn schließlich hat der Kapitalismus Grund, sich vor dem Sozialismus zu fürchten, denn im Sozialismus würden sie ja ihre Macht verlieren. In Spanien stand zum unsere Sache schlecht, zurück ging's Schritt um Schritt. Und die Faschisten brüllten schon, gefallen ist die Stadt Madrid. Da kamen sie aus aller Welt mit einem roten Stern am Hut. In Manzanares kühlten sie dem Franco das zu heiße Blut. Das waren Tage der Brigade 11 und ihrer Freiheitsfahne. Brigade International bleibt unser Ehrenname. Brigade International bleibt unser Ehrenname. Und dauert's auch noch 7 Jahr, dass wir im Kampfe stehen. Ein jeder Krieg wird einmal da, wir werden Deutschland wiedersehen. Und da fange ich an zu heulen. Da ziehen wir durchs deutsche Tor mit Passe Ramos ein. Was übrig bleibt vom Hakenkreuz, versenken wir im Vaterrhein. Das werden Tage der Brigade sein und ihrer Freiheitsfahne. Brigade International bleibt unser Ehrenname. Ja, was daraus wurde, da kann ich einfach nur heulen. Welch schöne Illusion. Die Lieder zu singen war ja der zweite Schritt. Der erste Schritt war ja diese nach England geflüchteten deutschen Juden, die nach Australien deportiert worden sind 1940, die kennenzulernen und eben weil ich ohne Vater aufgewachsen war, sie für mich irgendwie als Vatersatz empfunden zu haben. Und naja, und es war der Heinrich Eggebrecht und die Ideen, die er diesen jungen Männern, die waren ja alle so zwischen 8 und 10 Jahre älter als ich, die Ideen, ich war ja immer dabei, wenn diskutiert wurde, die Ideen habe ich natürlich aufgenommen und verinnerlicht. Und ich wusste ja, sie waren bereit zu hungern und zu frieren in diesem kaputten, inzwischen kaputten Deutschland. Und um in der DDR dafür zu sorgen, nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus. Und also ich weiß, ich war 13, 12, als sie anfingen, Australien zu verlassen. Das war ja 45, 46, 47. Und ich wollte mit, aber keiner hat mich mitgenommen. So nah stande ich ihnen nicht, wie sie mir.
Aktenkilometer 10.
Ich wollte in die DDR. 54 kam ich nach West-Berlin. Die DDR ließ mich ja nicht rein. 55 ging ich nach London, wohnte dort 3 Jahre lang. Und dann kam ich nach West-Berlin zurück. Auf der Grundlage, dass ich Wiedergutmachung bekam, 5000 Mark, was ja damals sehr viel Geld war, also mehr als ich jemals besessen hatte. Als die Stasi mich im November 61 ansprach, ob ich für sie in West-Berlin tätig sein würde, haben sie mir gesagt, dass seit dem Mauerbau, das heißt seit dem 13. August, würden sie keinen mehr in den Westen kriegen können. Und deswegen wäre es für sie wichtig, wenn ich ihn informiere, was da so los ist. Denn die DDR ist doch so sehr bedroht vom Westen. Tja, das war sozusagen der Anfang. Und dann habe ich am 13. Dezember 1961 eine Verpflichtung unterschrieben. Ich, Loni Genin, geboren am 31.08.1932 in Berlin, wohnhaft Berlin SW 61, verpflichte mich, mit den Organen des Ministeriums für Staatssicherheit zusammenzuarbeiten. Ich bin dazu bereit, weil ich glaube, dass der Sozialismus das einzige Wirtschaftssystem ist, das zum wahren Frieden und eine wirkliche Entfaltung der Menschen führt. Ich halte es für notwendig, die Gegner des Sozialismus zu bekämpfen, insbesondere in ihrer Wühltätigkeit gegen die DDR von West-Berlin aus. Das war meine völlige Überzeugung. Ich werde die Aufträge des MFS treu und gewissenhaft ausführen, mich streng an die gegebenen Anweisungen halten und ehrlich berichten. Ich verpflichte mich, über alle mir im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit für das MFS bekannt gewordenen und noch bekannt werdenden Kenntnisse gegenüber jedermann strengstes Stillschweigen zu bewahren. Für meine Sicherheit wähle ich mir den Decknamen Sonja. Als ich noch in West-Berlin wohnte, haben sie mir Geld gegeben und mich gebeten, ein kleines Aufnahmegerät zu kaufen, denn die gab es doch in der DDR nicht. Und dann in der Zeit danach wurde dieses Gerät auf dem Tisch vor mir hingestellt und dann wurde das, was ich erzählt habe, da aufgenommen. Es war eins der damals völlig üblichen Aufnahme- und Wiedergabegeräte, die man in West-Berlin kaufen konnte, überall. Wo man eine Kassette reinsteckte, Aufnahme drückte, zurückspulen spulen konnte und dann wieder hören, was man gesagt hat. Also mir wurde immer gesagt, ich sollte Stimmungen einfangen, weil es wichtig sei, zu wissen, wie denkt die Bevölkerung. Denn die DDR sei bedroht und sie war bedroht. Also ich bin persönlich, ich bin heute immer noch sicher, wenn in den 50er Jahren es möglich gewesen wäre, die DDR zu beseitigen, hätte der Westen es auch getan. Also ich denke, dass dieses Gefühl der Bedrohung schon real war. Das bedeutete, ich erzählte ihnen alles, was jeder mir erzählt hatte, egal wer. Das hat mich schon, diese Begründung hat mich schon überzeugt.
Aktenkilometer 14.
Wie würde ich mich beschreiben? Technisch? Das ist ein Gedanke. Ich würde sagen, eine Mischung was der Mensch nun mal ist, aus Kamera und Mikrofon und alle Sinne, die er sie hat, mit dem wir Dinge aufnehmen. Und wenn ich bereit war, alles weiterzugeben, in der Überzeugung, diesen antifaschistischen Staat beschützen zu müssen, dann weil ich ihnen alles geglaubt habe. Wir haben uns verabredet zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich kam dahin, klingelte und wurde reingelassen. Als ich noch in West-Berlin wohnte, sollte ich immer mit Taxi von der Tränenhalle kommen, damit ich nicht verfolgt werde und so. Die Stasi hat ja, was sie nannten, konspirative Wohnungen eingerichtet, um sich mit ihren Informanten zu treffen. Die Wohnung war immer ein Teil eines ganz normalen Hauses. Wir saßen einander gegenüber, wir tranken Kaffee und aßen Kuchen und haben nett geplaudert. Und das nette Plaudern, der Inhalt von dem netten Plaudern war, dass ich erzählte, was ich gerade in den 2 Wochen davor erlebt habe. Alle Leute, die ich kennenlernte, mit denen ich sprach, waren für mich potenziell Personen, über denen ich meinen Führungsoffizier bei der nächsten Zusammenkunft erzählen konnte. So habe ich dem Führungsoffizier bei dem nächsten Treffen, nachdem ich weiß ich was, dann erzählt, ja, der und der, mit dem habe ich das und das getan und hat sich so und so über weiß ich was geäußert. Es war so ein Teil meines gesamten Lebens, dass es eigentlich nicht zu trennen ist. Wenn die Stasi zum Beispiel mich zur Evangelischen Akademie schickte, und das taten sie, sie haben mich gebeten, zu den Versammlungen der Evangelischen Akademie zu gehen, nach Weißensee, dann habe ich es auch getan. Es interessierte mich ja auch. Und dann wollten die wissen, was ist da geschehen. Und dann habe ich ihnen erzählt, was da geschehen ist. Sie müssen ja bedenken, ich bin noch freiwillig in die DDR als, heute würde ich sagen, fanatische Kommunistin gekommen. Ich habe doch geglaubt an die ganzen schönen Propaganda-Worte der DDR. Und ich brauchte 15 Jahre, um zu merken, hier stimmt etwas überhaupt nicht. Und dann brauchte ich 19 Jahre, bis ich begriff, ich lebe in einem Polizeistaat. Und das Schlimmste war, ich habe geholfen, ihn dazu zu machen.
Wir haben geschworen, das Glück zu bewahren, den Staat, die Partei gegen alle Gefahren. Dein Name uns ehrt, die Feinde zu hassen, hast du uns gelehrt. Wir sind bereit und halten Wacht für unser Vaterland. Vorwärts, Herr Tschinski, Soldaten, heißes Herz, kühler Kopf und Verstand.
Aktenkilometer 18. Röllig, Mario.
Ich habe hier im Jahre 1985, damals war ich 17 Jahre alt, mich sehr häufig mit meinem Freund aus West-Berlin getroffen. Wir sind zunächst vom Bahnhof Friedrichstraße, wo er einreiste, mit dem Taxi direkt hier vor das Palasthotel gefahren. Heute steht hier das Radisson Hotel mit dem Aquadom in der Mitte des Hotels und wir gehen jetzt einfach mal ins Jahr 1985 zurück und betreten das Palasthotel. Wir gehen also als erstes durch den Haupteingang vorbei an den Portiers, die immer mit strengem Blick die Gäste musterten. Wir mussten schon ein enormes Selbstwertgefühl oder Selbstsicherheit haben, um hier aufrecht durchzugehen als DDR-Bürger. Aber mit meinem Freund an der Seite, als West-Berliner war das sowieso kein Problem. In der Regel sind wir auf die rechte Seite in den hinteren Teil gegangen, also schräg hinter dem heutigen Aquarium befand sich damals die Kaminbar. Und dort habe ich mich dann oft mit meinem Freund aufgehalten. Und wir haben da als erstes ein Aperitif, ein Campari Orange getrunken. 1996, Anfang 97, habe ich die erste Akteneinsicht gehabt, ja. Und damals war ich schon sehr überrascht, weil es so damals etwa 800, 900 Seiten waren und mittlerweile sind es fast 2000. Ja, und die letzten 20 Seiten habe ich vor 2 Wochen bekommen. Eigentlich wollte ich von der Bürglerbehörde nur ein Schreiben haben, dass ich früher selber nicht für die Stasi gespitzelt habe. Und bei der Gelegenheit, ja, wir haben noch mal was aus der Kreisdienststelle Berlin-Köpenick über Sie gefunden und das schicken wir Ihnen hier gleich mal mit. Also es gibt verschiedene Beobachtungsberichte von meinen Stasi-Spitzeln, die ich hatte. Ich hatte ja nur 4, aber das war umso trauriger, weil es ein guter Freund war, 2 Arbeitskollegen und mein Chef auf der Arbeit damals in Berlin-Schönefeld im Flughafen. Hinweise von denen, ja, also er trifft sich mit seinem Freund im Palasthotel. Ja, nach einem sehr angenehmen Essen, es war nicht unbedingt japanisch, sondern eher aus heutiger Sicht chinesisch, sind wir dann mit einem der Fahrstühle in die oberen Etagen gefahren. Dort hatte mein Freund manchmal ein Hotelzimmer, wo wir auch ein verlängertes Wochenende verbrachten. Und hier in dem Hotel und besonders im Intershop, der auf der rechten Seite neben der Kaminbar war, da roch es immer wie aus dem Westpaket. Eine Mischung zwischen Kaffee, zwischen Waschmittel und Seife. Man darf ja nicht vergessen, ich war 17, er war 43. Er hat mir wenigstens so ein bisschen Flair der großen, weiten Welt gezeigt. So ein bisschen so wie Denver Clan.
Aktenkilometer 21.
Es gab 2, die uns über eine Zeit lang, mich und meinen Freund, beobachtet haben. Die waren also unter anderem auch hier mit im Palasthotel, saßen immer am Nebentisch, egal wo wir waren, in der Kaminbar, in der Lobby oder im Restaurant oder auch im Intershop, ja, standen die in Hörweite am Tresen und wir hatten schon Spitznamen für die. Einer hieß Braunjacke, einer hieß Faltengesicht, weil es waren immer die gleichen und die wollten auch, dass man sie sieht. Ich sollte für die Stasi dann arbeiten als Informant und das habe ich natürlich strikt abgelehnt. Und dann begann mein sozialer Abstieg. Ja, also vom Kellner zum Tellerwäscher und der letzte Ausweg war für mich der Fluchtversuch. Naja, und dann bin ich am 14. Juni mit einem guten Freund nach Budapest geflogen. Und dann bin ich per Anhalter von Budapest ins Grenzgebiet Ungarn-Jugoslawien gefahren. Und dann bin ich mit der Fähre übergesetzt über die Donau. Und wollte dann auf dem Hochwasserschutzwall der Donau in Richtung Jugoslawien. Und dort bin ich dann, also die Naivität war damals einfach sehr groß von mir. Da gab es noch so Bauerngehöfte und da bin ich dann an so einem Bauernhof ran, weil es waren irgendwie 35 Grad. Und habe mir dann was zu trinken geben lassen. Also ich habe dann die Grenzschilder schon gesehen. Ja, also 2 Kilometer, wie es hier in der Akte steht, stimmt nicht so ganz. Das waren so 500 Meter, die ich noch entfernt war etwa. Und dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich nur noch losrennen und auf einmal schrie jemand hinter mir Stopp und ich drehte mich um und da stand eben dieser Bauer, der mir zu trinken gegeben hatte, Stunden vorher. Erst schoss er eben halt mit einer Pistole in die Luft und dann auf mich und dann bin ich um mein Leben gerannt. Also so schnell bin ich vor und später bestimmt nicht mehr gerannt. Und dann passierte mir das größte Pech meines Lebens. Also auf den letzten 100-200 Metern bin ich ausgerutscht. Und dann natürlich aus Angst liegen geblieben, weil die Schüsse rechts und links neben mir im Sand aufkamen. Und dann wurde ich durch den festgenommen, musste meine Schuhe ausziehen und mit Händen hinter dem Kopf zu seinem Hof zurück.
Aktenkilometer 24.
Und dann in Ost-Berlin, direkt auf einem abgelegenen Rollfeld, wurden wir dann mit dem Lieferwagen Zentrum Warenhaus stand an der Seite dran. Dann im Dunkeln über 5 Stunden Fahrt in die Stasi-Untersuchungshaftanstalt nach Berlin-Hohenschönhausen transportiert. Und das war ein riesiger Schock. Ja, wir wurden da aus diesem Wagen rausgeholt. Ich wusste ja die ganze Zeit nicht, wo ich bin. Also sie sagten immer, sie sind bei uns. Ja, und bei uns hieß bei der Stadtsicherheit. Und wenn sie nicht reden, wir haben Zeit. Ich wurde dort eingeliefert und ich war diesem Pack wirklich hilflos ausgeliefert. Wo wir da rausgeholt wurden, aus diesem Lieferwagen ins Gefängnis gebracht wurden, da habe ich im ersten Moment wirklich gedacht, ich bin mitten im Nazi-Film. 3 Monate in Isolation. Irgendwann habe ich mich gefreut, verhört zu werden. Keine Fenster, Glasbausteine als Zellenfenster, nicht rauszugucken, nur hell und dunkel zu sehen, keine Wiese, kein Baum, keine Blume. Ja, und nach 3 Monaten ohne Urteil, ohne Prozess, kam der Tag, der 7. März 88, wo ich dann innerhalb von 8 Stunden die DDR verlassen sollte. Meine Freunde empfingen mich da mit einem roten Krepppapierteppich, den sie mir da entgegenwarfen. Wir stießen mit Shampoos an und wir lagen uns mit Freudentränen weinend in den Armen. Nur einer war eben nicht dabei, eben Gottfried. Und am nächsten Morgen bin ich dann in den Grunewald gefahren und habe dann an seinem Haus geklingelt und ja, wie in so einem blöden Rosamunde-Pilcher-Film öffnete da ein junges Mädchen und die fragte dann, zu wem ich denn wollte und ich wollte ja ein neues Leben beginnen mit ihm. Naja, und dann habe ich gesagt, naja, zu Gottfried und dann drehte sie sich um und sagte eben halt, Vater, kannst du mal kommen? Und das war schon ein ziemlicher Schock für ihn. Er stand kreidebleich vor mir im Bademantel und na, für mich war es dann eben halt wirklich so ein Gedanke, wo ich gedacht habe, du Arschloch, ja, ich habe für dich alles riskiert und du hast mich so betrogen eigentlich. Ich war für dich sicher hinterm eisernen Vorhang, ja, so eine kleine Liebesbeziehung im Osten. Und es vergingen dann doch einige Jahre und zwar bis zum Januar 1999, wo mich diese Vergangenheit, die auch mit diesem Ort hier zu tun hatte, wieder eingeholt hat. Ich war mittlerweile im Westen auch innerlich angekommen. Ich habe Karriere gemacht als Betriebsrat im Kaufhaus des Westens, als Verkäufer Havanna-Zigarren verkauft im Davidoff-Shop. Und ganz zufällig stand im 17. Januar 1999 ein Mann von Anfang 40 im dunklen Nadelstreifen vor mir, braun gebrannt, sehr kultiviert, sehr gepflegt. Stellte er mir die Frage, was raucht denn Fidel Castro? Okay, dann packen Sie mir mal 3 Kisten zusammen. Und da habe ich dann etwas überrascht gesagt, naja, eine Zigarre kostet 49,50. Und da sagte er, dafür kriege ich ja den großen Duft der Revolution dann frei Haus geliefert. Und in diesem Moment habe ich den Stasi-Offizier wiedererkannt, der mich damals im Gefängnis monatelang schikaniert und verhört hat. Und ich habe ihn dann angesprochen, als er seine Einkaufstüten vom Tresen nahm, habe ich gesagt, entschuldigen Sie, wir kennen uns. Und da sagt er, ja, woher denn? Und da habe ich gesagt, naja, Stasi-Knast vor 12 Jahren, Sie waren da Vernehmer und haben mich monatelang verhört und Sie wollten für mich bis zu 8 Jahren Gefängnis. Sie müssen sich jetzt hier nicht großartig entschuldigen, aber ein Handschlag, ein tut mir leid, wäre doch jetzt mindestens angebracht. Und in dem Moment fing er an, mich zu beschimpfen, was ich mir einbilde, ihn überhaupt anzusprechen und ob ich es immer noch nicht begriffen hätte, dass ich zu Recht im Gefängnis gesessen hätte damals und wozu sollte er sich bei mir entschuldigen. Ich war doch ein Verbrecher. Und in diesem Moment war mein schönes Leben zu Ende. Und ich habe dann angefangen zu schreien, mich haben Kollegen zurückgehalten. Er ging einfach, ohne ein Wort zu sagen. Und ich wurde nach Hause geschickt mit einer Beruhigungsspritze zunächst durch die Betriebskrankenschwester. Nach einigen Wochen habe ich dann eine Überdosis Schlaftabletten genommen, weil ich immer innerlich das Gefühl hatte, jetzt haben sie mich gefunden. Ja, das war ja der letzte Satz im Gefängnis. Denken Sie dran, uns werden Sie nicht vergessen, wir finden Sie überall.
Erste schwere Fahrt für dich ins fremde Land. Einen kühlen Kopf brauchst du und eine ruhige Hand. An die Tücken dieses Weges denke nicht. Bester Schutz dagegen ist ein Allerfels Gesicht. Du Kämpfer an der unsichtbaren Front, den Menschen bist du unbekannt. Jedoch es dankt dir für all dein Tun, für dein stilles Heldentum, dein Vaterland. Es dankt dir für all dein Tun, für deinen Mut, für dein stilles Heldentum.
Ich wusste, dass es eine Überwachungsstadt ist.
Aktenkilometer 29. Stefanova, Barbara.
Da sitze ich jetzt und blättere in meiner Akte. Hier ist ein Inhaltsverzeichnis. Da ist ein Infobedarf der Abteilung Inneres, dann ein Aufklärungsbogen. Nachstehende Fragen sind zu folgenden Personen umfassend durch den zuständigen ABV zu beantworten. Das Ergebnis ist, der VPI Weißensee zu übersenden. Tja, welche Vermögensverhältnisse sind bekannt? Solche Fragen wurden ihm dann wohl als Auftrag gegeben. Welche gesellschaftlichen Tätigkeiten werden oder wurden durchgeführt? Solche Fragen, und die hat er dann beantwortet in einer verkniffenen Schrift. Über Vermögen ist nichts bekannt, sind aber gut eingerichtet. Das heißt, da war irgendwann auch mal ein Herr an meiner Wohnung. Vielleicht gibt es ja auch eine Unterschrift. Ja, hier gibt es eine Unterschrift. Herr Scholz. Und der hat dann geschrieben, im Wohnhaus ist sie sehr ruhig, höflich, älteren Mietern gegenüber sehr hilfsbereit. Wie wird mit wem und wo die Freizeit verbracht? Da hat er ganz kurz und knapp geschrieben, sind in der Freizeit meistens zu Hause. Steht hier. Da hat er wohl nicht fleißig genug geforscht. Hier kommt was vom Plattenspieler. Vor einer Woche kam sie mit einem jungen Mann gegen 1 Uhr in ihre Wohnung und hörte Plattenspieler. Ah, hier kommt das mal. Und dazu das Badewasser. Da sind wir jetzt bei dem Badewasser. Das ist kein Einzelfall. Na, ist doch schön. Habe ich mehrfach gebadet. Ich war ganz jung und hatte natürlich auch nicht allzu viel Lust auf Haushalt. Und da schreiben die, sie verrichtet nur das Notwendigste, haben sie offensichtlich von irgendeiner Nachbarin gehört, befasst sich nicht mit der Zubereitung von Mahlzeiten. Kürzlich brachte sie zum Ausdruck, dass sie mit einer Bulette und einem Speiseeis am Tage auskomme. Das ist das, was mit dem irgendwie abstrakten Begriff Überwachungsstaat gemeint ist. Da haben dann irgendwelche Abschnittsbevollmächtigte den Auftrag bekommen, über mich was rauszukriegen. Und was haben sie dann rausgekriegt? Dass ich gerne Speiseeis esse und nachts bade. Also kann man drüber lachen, kann man normal finden oder kann man schrecklich finden. Hier hat offensichtlich jemand zusammengefasst, warum ich ausreisen will. Das sind jetzt ja, ich habe 1984 den Ausreiseantrag gestellt und nach 2 Jahren wurde mir dann die Ausreise genehmigt. Und in diesen 2 Jahren bin ich eigentlich fast wöchentlich zum Sprechtag in die Abteilung Inneres, in Klammern Staatssicherheit in Weißensee, gegangen und habe dort versucht, möglichst mich nicht in politische Diskussionen verwickeln zu lassen, weil die hatte ich ja schon beim Studium in der Schule auf Arbeitsstellen, sodass ich vielleicht mit dem Gefühl, dass die sowieso sehr an meinem ganzen privaten Leben und Umfeld interessiert sind, habe ich das auch privat begründet und habe gesagt, wir verstehen uns nicht mehr, wir müssen uns trennen, weil man ja nicht ewig zusammenbleiben muss. Der Staat und ich. Und ich habe mich während der Diskussion darüber selber immer mehr davon überzeugt, dass eine Scheidung nichts Schlimmes ist. Eine Scheidung von einem Staat, den man nicht mag, mit dem man es ein halbes Leben lang probiert hat, mit Einfühlungsvermögen, Verständnis, mit Diskussionen, Gesprächen. Also ich habe ja alles versucht, um mit diesem Staat klarzukommen. Und ich habe bei jeder Arbeitsstelle, ob Filmhochschule oder Henschel Verlag oder Staatsverlag, immer wieder festgestellt, als kleine Angestellte oder Sekretärin wäre es vielleicht gerade so gut gegangen. Aber immer wenn man ein bisschen interessante Position erreicht hat, ging die eigentlich mit der politischen Aufgabenstellung nicht zusammen. Und dann gab es immer die Ärgernisse, die Diskussion oder eben im Stadtbezirk Marzahn, wo ich dann mal Kulturbeauftragte sogar war für den neuen Bezirk, war ich nicht zur Wahl. Gab es dann vom Rat des Stadtbezirks Marzahn die Kündigung mit der Begründung, sie erfüllt die Beschlüsse von Partei und Regierung nicht. Also irgendwann habe ich dann gedacht, die Genossen haben recht, ich passe nicht in dieses Land und man müsste sich trennen.
Aktenkilometer 34.
Während des ersten Gesprächs in der Abteilung Inneres trat die Stefanova ruhig, sachlich und bestimmt auf. Ohne aber weitere Angaben zu ihren Motiven und Beweggründen zu machen. Genau, so fing ich an. Da habe ich einfach nur den Antrag gestellt. Gesprächsprotokoll, mein Name falsch geschrieben. Sie hat das Gefühl, dass sie in dieser Angelegenheit nicht ernst genommen wird, wollte sich aber auch auf keine Diskussionen einlassen. Das habe ich oft vermieden, wenn die mir da irgendwelche Fangfragen gestellt haben, sofern diese keine neuen Aspekte enthalten. Unter anderem stellte sie fest, dass der Herr Honecker sich zwar große Mühe gibt, mit anderen Ländern gut auszukommen, nun sollte er das aber auch einmal in seinem eigenen Land praktizieren. Frau Stefanova kündigte an, dass sie jetzt regelmäßig vorsprechen wird, weil die ja hofften, wenn sie es immer ablehnen, dass man dann irgendwann wegbleibt. Und die Illusion habe ich immer denen schon gleich genommen. Dann kam ich gleich im Februar wieder. Genau, Frau Stefanova kam, um sich nach dem Bearbeitungsstand ihres Ersuchens zu erkundigen. Sie ist fest entschlossen, sich zu verändern und ihren Beruf in der BRD zu probieren. Das war ja das, was die dort immer erklärt haben, dass ja alles auch in der BRD noch schlimmer werden wird. Deshalb steht hier auch wenn es schief gehen sollte, hat dann ein Herr Simon und ein Herr Peinemann geschrieben. Das war dann im Mai 85. So habe ich das Jahr 85. Au, da habe ich schon von Willkür gesprochen. Sie wird zwar bei den Gesprächen immer freundlich behandelt, das habe ich dann betont, um den Herren eine Freude zu machen, damit die nicht aggressiv werden. Aber für sie ist das Empfinden, dass sie freundlich in ihrer Wohnung eingeschlossen wird. Genau. Sie brachte immer wieder zum Ausdruck, dass die Bearbeitung ihres Ersuchens eine Willkür darstellt, weil ja keine Bearbeitung stattfand. Während des Gesprächs war Frau Stefanova sehr erregt. Aha, von freundlich und ruhig 1984 hat sich das dann im Mai 85 zu Erregung gesteigert. Am Schluss des Gesprächs wies sie nochmal darauf hin, dass das Gespräch als Beschwerde festgehalten wird. Aha, jetzt wird es ja langsam. Ach, das war dieses gefährliche 3-Stunden-Gespräch. Bericht über Aussprache mit der Stefanova. Zielstellung des Gespräches war es, auf die Stefanova Einfluss zu nehmen, von dieser Absicht auszureisen, Abstand zu nehmen und die Sachlage zu objektivieren. Und hier wird jetzt beschrieben, die Stefanova erschien pünktlich zum vereinbarten Termin, war aber sehr gereizt und unsachlich, das ist jetzt die Sicht der Genossen. Durch die Diskussion über das eigentliche Anliegen und den Austausch der grundlegenden Meinungen zu diesem Problem gelang es, die Stefanova zu beruhigen. Das sehe ich ganz andersrum. Ich habe gesagt, als der gefährlich wurde, wenn der Ton hier so ist, dann gehe ich und wollte schon meine Tasche nehmen. Und das war wohl nicht in seinem Zielauftrag, sodass er dann eigentlich etwas freundlicher wurde. Hier, das ist wahrscheinlich das, was Gott sei Dank mein Leben dann geändert hat. Überschrift: Endlich mal nicht Polizeiinspektion, sondern Bezirksverwaltung für Stadtsicherheit Berlin. 12. Februar 86. Im März durfte ich dann ausreisen. Von Herrn Schwanitz, ich sage jetzt Herr, obwohl hier steht Generalleutnant, Vorschlag zur Übersiedlung nach Berlin-West aus politisch-operativen Gründen. Genau, aus politisch-operativen Gründen durfte ich ausreisen. Begründung des Vorschlages. Durch Scheitern, das ist jetzt die Sicht der Genossen, durch Scheitern im privaten und beruflichen Leben ist die Stefanova immer stärker in Widerspruch zu gesellschaftlichen Forderungen geraten, die sich immer stärker zu einer feindlichen Grundeinstellung zur DDR vertieften. Es kann eingeschätzt werden, dass die Stefanova immer hartnäckiger und aggressiver auftreten und auch nicht vor Demonstrativhandlungen oder anderen feindlich-negativen Aktivitäten gegen die DDR, die sie bereits mehrfach angedroht hat, zurückstrecken wird, um ihre Übersiedlung zu erzwingen. Dies wird deutlich im Aufsuchen der USA-Botschaft, da war ich nur mal zum Film anschauen, ständige Vertretung, war ich nie drin, haben sich geirrt. In der Androhung des Zusammenschlusses Gleichgesinnter, das habe ich mal gesagt, zur Verfolgung gesetzeswidriger Ziele sowie der Androhung, demonstrativ an die Öffentlichkeit zu treten. Es muss eingeschätzt werden, schreiben die Genossen, dass die Stefanova zum potenziellen Gegner der DDR geworden ist und zur Reserve des Feindes zugeordnet werden muss. speziell für die Organisierung von politischer Untergrundtätigkeit im Innern der DDR. Um einer solchen Entwicklung vorzubeugen, wird vorgeschlagen, die Stefanova aus der Staatsbürgerschaft der DDR zu entlassen und nach Berlin-West zu übersiedeln. Oberstleutnant Ludwig unterschrieben, Leiter der Kreisdienststelle, und dem danke ich noch heute sehr. Er hat allerdings ein bisschen spät reagiert. In meiner Akte gibt es dann noch den Zettel, der mir dann irgendwann in Marzahn plötzlich in einem Plattenbau überreicht wurde, dass ich am 18. März die DDR zu verlassen habe. Dann gibt es die Nachrichten, wo ich dann in West-Berlin gewohnt habe, in welchem Aufnahmeheim. Beim Blättern und Sprechen darüber stellt sich für mich doch wieder heraus, trotz Buletten, trotz Badewanne, finde ich das alles nicht lustig.
Tschechist sein, das heißt der Partei treu ergeben, und ist Tschetschinski das Vorbild fürs Leben. In Kerker Verbandung hat er es entfacht, das Schmiedefeuer der Arbeitermacht. Wir sind bereit und halten Wacht für unser Vaterland. Vorwärts, Tschetschinski, Soldaten, heißes Herz, kühler Kopf und Verstand.
Aktenkilometer 41. Schütt, Hans Dieter.
Ich kann von meiner Wohnung aus das Springerhaus sehen.
Ehemaliger Chefredakteur der Jungen Welt.
Ich habe vis-à-vis mit dem publizistischen Feind gewissermaßen gewohnt. Und dieses ehemalige Schulgebäude vor Augen erinnere ich mich an eine Episode. In diese Schule ging mein Sohn noch zu DDR-Zeiten. Und eines Tages war von einem der Hochhäuser hinter mir jemand mit einem Flugapparat über die Mauer geflogen, beziehungsweise er hatte es versucht, er war abgestürzt, war auf das Flachdach dieser Schule gestürzt. Mein kleiner Sohn kam aufgeregt nach Hause, erzählte das seiner Mutter, er habe Blut gesehen, Polizei sei gekommen, und plötzlich stellte er die Frage, was denn eigentlich gewesen sei, wenn dieser Fliehende und Verunglückte durch Zufall in unser Hochhaus gekommen wäre und bei uns geklingelt hätte und um Einlass gebeten hätte. Und meine Frau sagte damals, ja, wir hätten ihn reingelassen. Und meine Tochter, die hätte aber hinzugefügt, ja, aber wir hätten es bestimmt dem Vati nicht erzählt. Das hat mir meine Frau dann am Abend berichtet. Damals habe ich genickt und fand das eine Bestätigung meiner klassenkämpferischen Wachsamkeit und meiner klassenkämpferischen Verlässlichkeit. Ich habe darüber nicht weiter nachgedacht damals. Es ist aber eben ein erschreckendes Beispiel dafür, wie man den Blick schon für die Reaktionen im eigenen Familienkreis verliert. Und wie sehr muss man dann eigentlich hochrechnen auf die Gleichgültigkeit, mit der man fremde Menschen sieht, die also nicht mit dem System einverstanden sind, die nicht SED-hörig sind. Wie gesagt, für heute ist es für mich ein Beleg für die Kälte und auch für die Verachtung, mit der wir politisch andersdenkendes Leben behandelt haben. Und ich habe dann ein solches Verhalten auch festgestellt gegenüber meinem eigenen Vater, der also kein Freund der DDR war. Bei politischen Diskussionen war ich also immer der Einpeitscher, der strenge und apodiktische, brüllende Parteisoldat. Habe selbst nie gefragt, sondern habe eigentlich immer nur in Sätzen mit Ausrufezeichen reagiert. Und solche Diskussionen endeten immer damit, dass Türen knallten und ich das Haus verließ und mich bekräftigt fühlte als jemand, der klar die Position der Partei vertritt und nie darüber nachgedacht, dass es eigentlich ein Elend war.
Aktenkilometer 44.
Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob da nicht immer, wenn ein Mensch sagt, er habe aus Überzeugung gehandelt, ob da nicht immer auch andere Dinge eine Rolle spielen. Die Anpassungsbereitschaft, die Verführungskraft einer Funktion, das Beteiligtsein an Macht. Was ich immer an mir festgestellt habe, war eine große Bereitschaft, zu Anforderungen Ja zu sagen. Wenn ein Ton scharf wurde, habe ich Ja gesagt. Natürlich sagt man dann nicht zuallererst, Mensch, bist du feige, sondern man sagt zuallererst, Ich habe das eingesehen und das ist ja erstmal offenbar der Anschein einer intellektuellen Leistung. Und an einem Beispiel ist mir das nochmal bewusst geworden. In meiner Oberschulzeit ist ein Schüler über die Grenze geflohen, über die grüne Grenze in die Tschechoslowakei. Am Abend zuvor hatten wir uns gestritten und er sagte, er würde abhauen. Und wir haben im Streit zu ihm gesagt, sehr gut, hoffentlich schaffst du es. Schick uns bitte eine Karte, dass wir sicher sind, du bist drüben. Er floh, er wurde gefasst und er hat bei der Vernehmung gesagt, ich hätte es gewusst. Das hatte zur Folge, dass ich nicht Journalistik studieren durfte. Da hat also jemand eine bittere Erfahrung mit diesem Staat gemacht, in dem Fall ich. Ich durfte nicht studieren, schon gar nicht meinen Traumberuf. Ein anderer wäre nach dieser Erfahrung möglicherweise zu einem Gegner des Staates geworden. Ich nicht. Ich habe also dieses Ereignis nie zum Anlass genommen, über das System, über seine Strukturen, auch über seine Mächtigen und die Handhabung dieser Macht nachzudenken, sondern ich bin eines Tages mählich selber in diese Macht reingerutscht und habe sie verteidigt und habe sie an vorderster Stelle propagiert. Und das erzählt einem schon etwas über den eigenen Charakter, von dem ich heute sagen muss, nicht unbedingt eine gute Erzählung. Und diese Tatsache, dass wir den Sozialismus niedergeritten haben, das ist etwas, das nagt und das macht den Blick auf die bisherige Biografie bei mir nicht unbedingt zu etwas sehr Lustvollem.
In der Fremde wächst du über dich hinaus. Pflicht erfülltes Leben, dafür dankt dir dein Zuhaus. Triffst du glücklich in der Heimat wieder ein, wird der Frieden auf der Erde sicher sein. Kämpfe an der unsichtbaren Front.
Es wurde bekannt, dass der J in Zusammenarbeit mit operativ bekannten feindlichen Personen und Kirchenvertretern sogenannte Podiumsdiskussionen oder Menschenrechtsdiskussionen mit Vertretern staatlicher Organe organisieren will, um der DDR Eingeständnisse zu sogenannten Menschenrechtsverletzungen.
Aktenkilometer 47.
Hier fehlt anscheinend mal wieder irgendwas.
Jeschonik, Günther.
Von meiner Akte ist ja nicht mehr viel erhalten. Es gab eine schriftliche Notiz, dass ein Teil meiner Akte vernichtet worden ist. Also zum Beispiel zu konspirativen Gesprächen mit Leuten aus der Kirche etc. Einträge, die im Wesentlichen zu tun haben mit meiner Arbeit innerhalb der Gruppierung Staatsbürgerschaftsrechte DDR. Die Gruppe hatte ich ja mitbegründet und war deren Sprecher und habe in dem Zusammenhang mich mit natürlich vielen anderen Oppositionellen getroffen, mit sogenannten Kirchenfürsten, wie unter anderem Manfred Stolpe, Wolfgang Schnur, der für die Stasi gearbeitet hat und so weiter. Und um vielleicht da Zusammenhänge zu vertuschen, sind da Unterlagen einfach vernichtet worden, die sind nicht mehr da. Es ist davon auszugehen, dass der J auch weiterhin versuchen wird, Gleichgesinnte um sich zu sammeln und öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchzuführen, um auf sich und die sogenannte Menschenrechtsverletzung der DDR gegenüber ihm und seinesgleichen aufmerksam zu machen. Wegen seiner verfestigten feindlich-negativen Einstellung, seinem hartnäckigen Beharren auf seiner Ausreise und zu erwartenden weiteren öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten unter eventueller Einbeziehung westlicher Massenmedien würde ein weiteres Verbleiben des J in der DDR negative Auswirkungen haben. Da ein eventuelles Anwachsen seiner Popularität als Leiter einer Arbeitsgruppe Antragsteller politisch negative Folgen hätte, wurde durch den Leiter der Bezirksverwaltung entschieden, zum J einen Vorschlag zur Übersiedlung aus politisch-operativen Gründen zu erarbeiten. Aufgrund dessen wird vorgeschlagen, den Jeschonek Günther mit seiner Ehefrau und seinem Kind schnellstmöglich aus der Staatsbürgerschaft der DDR zu entlassen und ihn in die BRD überzusiedeln.
Aktenkilometer 49.
Also wir hatten einen Ausreiseantrag, hatten auf Antwort gewartet. Am 9. Dezember kam die Nachricht. Dann habe ich mitgeteilt, dass wir nicht ausreisen. Erstens wusste ich ja, dass am 10. Dezember die große Veranstaltung stattfindet, die ich organisiert hatte. Und das wollte ich noch durchführen, so und so. Und ich habe gesagt, wir lassen uns nicht rausschmeißen, sondern wir reisen mit unserem Gepäck ganz in Ruhe aus. Ich will mich überall sozusagen noch verabschieden. Und das war die Überraschung für die Staatssicherheit, dass wir die Ausreise ablehnen. Ich habe mich krank gestellt. Habe einfach simuliert, dass ich Psychopharmaka genommen habe, lag im Bett mit einer Flugbrille, habe gesagt, ich kann nicht richtig sprechen, ich kann nicht gehen, ich kann nicht laufen. Und da hat die Stasi am 10. Dezember zu mir gesagt, die saßen an meinem Bett, dass sie mich mit dem Krankenwagen rausfahren werden, weil ich bis 19 Uhr das Territorium der DDR verlassen muss, egal wie. So, und dann ging das ruckzuck. Natürlich, unsere Wohnung war an dem Tag voll, weil ich hatte 37. Geburtstag. Die Freunde kamen und die wussten, dass da schon irgendwas läuft. Ich habe ja ein paar informiert. Dann saßen wirklich 35 Leute in unserer Wohnung. Dann kam die Stasi wieder, die Freunde sind alle gegangen. Dann saßen die im Wohnzimmer zu zweit und warteten, bis wir zwei Koffer gepackt hatten. Und dann sind wir mit den beiden Koffern, meine Frau und meine Tochter, haben die Wohnung abgeschlossen. Ich habe im Haus noch bei unseren Nachbarn überall geklingelt. Das war sozusagen der Abschied. Und dann wurden wir mit den beiden Autos zum Rat des Bezirks Prenzlauer Berg gefahren, wurden ein Zimmer geführt. Dort lag eine ganz große Klatte, wo unsere Namen drin standen. Dann wurden unserem Beisein unsere drei Namen, Günther, Gudrun und Luise Jeschonek, mit den dicken schwarzen Filzstiften unserem Beisein durchgestrichen. Also unsere Namen waren nicht mehr existent. Richtig fett durchgestrichen, dann musste ich eine Gebühr bezahlen dafür, dass wir nicht mehr Bürger der DDR sind. Dann sind wir wieder runtergegangen in die beiden Autos und wurden zum Tränenpalast gefahren, die Friedrichstraße. Die haben unsere Koffer rausgenommen, haben sie in den Tränenpalast reingetragen, bis zu dem Grenzübergang. Und dann waren wir in West-Berlin. Und parallel lief zur gleichen Zeit, begann der Gottesdienst in der Gethsemane-Kirche mit der Verlesung dieser Erklärung zum Tag der Menschenrechte an die DDR-Regierung, die ich mit verfasst hatte. Nach erfolgter Übersiedlung wurden die negativen Aktivitäten durch Jeschonek, Günther fortgesetzt. Meine Eltern waren schockiert. Mein Vater war hochdekorierter Journalist, hatte auch hohe staatliche Auszeichnungen. Und als er mich dann eine Woche später im Heute-Journal im Interview mit Dieter Kohn sogar gesehen hat, da ist er sozusagen im Sessel versunken.
Ich habe heute Mittag mit Günther Jeschonek ein Gespräch geführt und ihn gefragt, ob er sich als Gegner des DDR-Systems empfindet.
Das war ein Schock für ihn.
Nein, ich würde mich nicht als ein Gegner des DDR-Regimes empfinden.
Dass sein Sohn im Heute-Journal eigentlich sagt, dass er das Ende der DDR kommen sieht.
Ich, wie auch meine Freunde, haben immer wieder ihre Dialogbereitschaft angeboten.
Sie sind nun abgeschoben worden.
1987 im Dezember.
Just in dieser Zeit verstärkt die DDR die Mauer. Ja. Ist das Zufall, glauben Sie, oder ist da auch eine Signalwirkung?
Und da habe ich gesagt, dass das ein Zeichen der Schwäche ist und kein Zeichen der Stärke.
Könnte es sein, dass dann all die Jahre, als die DDR uns irgendwie wissen ließ, dass sie ja nicht besser kann, weil Moskau das alles vorschreibt, ja, dass das alles nur ein Vorwand war?
Ich denke, dass es ein Vorwand war. Ich denke, dass die DDR-Führung Angst davor hat, dass also einzelne Menschen im Lande Menschenrechte einklagen und fordern, dass es zu einer Demokratisierung kommt, das heißt zu einer größeren Beteiligung des Einzelnen und auch zu einer Machtkontrolle.
Mein Vater ist ziemlich krank geworden danach und dann durfte ich zweimal einreisen. Das zweite Mal mit meiner Frau zur Beerdigung meines Vaters und das erste Mal durfte ich ihn nochmal besuchen. Und bei der Beisetzung meines Vaters war ich dann makaberweise, wir sind vier Jungs, also vier Söhne, und ich, der Abtrünnige, der aus dem Westen kam zur Beisetzung des Vaters, ich habe das Ordenskissen, also wo die Auszeichnung meines Vaters drauf geheftet worden sind, ich habe das Ordenskissen in die Hand bekommen und habe die Kondolenzen der SED-Genossen entgegengenommen.
50 Aktenkilometer, Hörspiel von Rimini-Protokoll. Unter Verwendung von Material aus dem gleichnamigen Radioprojekt der Reihe Radioortung Hörspiele für Selbstläufer. Mit Salomea Genin, Mario Röllig, Barbara Stefanova, Günter Jeschonik, Hans-Dieter Schütt und René Stäbler. Ton: Hermann Leppich, Bernd Friebel, Helga Taug, Stefan Kägi und Daniel Wetzel. Mitarbeit: Sebastian Brünger und Michael Ho. Regie: Helga Taug, Stefan Kägi und Daniel Wetzel. Autorenproduktion für Deutschlandradio Kultur 2011.
35 Jahre ist es jetzt her, dass die Mauer gefallen ist. Und vielleicht waren die Fragen zur damaligen Wende noch nie drängender als jetzt. Falls ihr mehr Hörspielgeschichten zur Mauer, zur DDR und zur Wende hören möchtet, ich kann euch sehr das Stück Mauerschau von Nele Stuhler empfehlen. Das ist ein Hörspiel, das die DDR, ja, als positives Land befragt und befühlt und dabei keine Angst hat vor Widersprüchen und auch vor ziemlich viel Humor. Mauerschau hört ihr auch hier im Deutschlandfunk Hörspiel Podcast.